Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen:
Eine Farce im Bistum Basel. Altbischof Gwunder gab nie Kommunion an Protestanten. Kardinal Sara bittet den Heiligen Vater. Katholischer Priester wurde ermordet.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der wöchentlichen Nachrichtensendung am heutigen Karfreitag. Bevor Sie die Sendung zum heutigen Tag hören, habe ich 4 Nachrichten vorbereitet und die erste kommt aus dem Bistum Basel, hier aus der Schweiz, und Cut.net titelt: Mit Bischof Felix zur einzigen Pfarrei im Bistum. Daniel Ritz, eine Farce im Bistum Basel zur Leitung von Pfarreien und der Spendung der Sakramente. Der Priestermangel im Bistum Basel sei mitunter ein hausgemachter, schrieb Daniel Ritz, Präsident der Kirchenpflege Gebensdorf-Turgi, in einem Kommentar am 25. März in der NZZ, kritisierte Ritz. Selber Leiter der entsprechenden staatskirchenrechtlichen Institution im Kanton Aargau. Die bewusste Umgehung der römisch-katholischen Vorgabe, dass ein Priester eine Pfarrei leiten muss. Der Bischof von Basel, Felix Gmür, missachte die Instruktion der Kleruskongregation vom letzten Sommer bewusst seit längerem und rechtfertige dies mit dem dualen System in der Schweiz und dem Priestermangel. Außerdem habe der Bischof große Vorbehalte gegenüber Priestern aus anderen Regionen der Schweiz oder aus dem Ausland. Ritz wirft einen genauen Blick auf die Argumente und die Situation im Bistum Basel und schreibt diesbezüglich von einer Farce des Bischofs. Zum einen sei die breite Beteiligung der Gläubigen nicht da. Ich zitiere, was eine Grundvoraussetzung für eine demokratische Mitbestimmung in der Kirche ist. Zitat Ende. Der Anteil der praktizierenden Katholiken sinke stark im Bistum Basel, stärker als in anderen Bistümern. Ich zitiere, zweitens fehlt es den Oberhirten der größten Schweizer Diözese am Willen, seine Macht mit seinen Priestern und engagierten Laien zu teilen, was trotz allem Vorurteile gegenüber der katholischen Hierarchie auch Weltkirchen einen negativen Sonderfall darstellt. Zitat Ende. Priester werden häufig nicht als Leiter eines gewissen Gebietes eingesetzt, sondern nur als Mitarbeiter eines Laientheologen. Ich zitiere, progressive Kreise mögen sich freuen, wenn an den Altären oft Frauen und Männer die Eucharistiefeier eines Priesters durch alternative Gottesdienstformen ersetzen, obwohl Priester vorhanden wären, um eine Messe zu lesen und weitere Sakramente zu spenden. Zitat Ende. Weiter schrieb der Ritz in der NZZ, dass der Bischof, ich zitiere, mit seiner extrem restriktiven Personalpolitik gegenüber Priestern, die auch Schweizer betrifft, er einen ausgemachten Priestermangel, Zitat Ende, schaffe. Damit wird der Zusammenschluss von Pfarreien immer mehr begünstigt, sodass am Schluss nur noch eine Pfarrei mit dem Bischof an der Spitze stehe. Natürlich werde kirchenrechtliche Priester mit der justizdiktionellen Leitung einer Pfarrei beauftragt. Aber dies sei nur auf dem Papier so. In der Praxis leiten Laientheologe die Pfarreien und Seelsorgeverbände und der Priester sei entmachtet. In den nächsten Tagen werde ich einen Brief veröffentlichen, was ich an der Bischofskonferenz und am Bischof Gmür geschickt habe. Die nächste Nachricht ist von unserem Partner Nachrichtenagentur CNA Deutsch und zitiert den Bischof Gwunder: Ich habe mich immer an die römischen Normen gehalten. Der Churer Altbischof Vitus Gwunder hat Behauptungen von Raphael Rauch auf kat.ch zurückgewiesen, dass auch er in seiner Zeit als Bischof von Chur Reformierten bewusst die Heilige Eucharistie gereicht habe. Der Churer Altbischof Vitus Gwunder hat Behauptungen von Raphael Rauch, des umstrittenen Chefredaktors von kat.ch, zurückgewiesen. Dass er in seiner Zeit als Bischof von Chur Reformierten die Heilige Eucharistie gespendet hat. Auf Anfragen von unserem Partner von kat.net erklärte Bischof Gwunder, dass er sich bezüglich des Kommunionempfangs immer an die römischen Normen gehalten habe. Bei der heutigen Regelung des Kommunionempfangs sei es jedoch kaum mehr möglich zu unterscheiden, wer zur Kommunion komme. Deshalb habe der Bischof in bestimmten Situationen Wert darauf gelegt, unmittelbar vor der Austeilung der Heiligen Kommunion eigenes auf das Geheimnis der Eucharistie und auf das würdigen Kommunionempfang aufmerksam zu machen. Leider habe er als Bischof da einige schmerzliche Erfahrungen sammeln müssen, da er in den Pfarreien nicht immer die erwünschte Unterstützung erhalten habe. Andererseits habe Bischof Gwunder in seinen Hirtenworten zum Messopfer und die Angemessenheit der Mundkommunion hingewiesen, um so auf die längsfällige Erneuerung des Kommunionempfängs hinzuwirken. Die Beziehung der Piusbruderschaft als schismatische Gemeinschaft bezeichnet Bischof Gwunder als verleumderisch, da die Gemeinschaft den Heiligen Vater als legitimes Oberhaupt der Kirche anerkenne. Außerdem habe Papst Franziskus der Bruderschaft gegenüber einige Entscheide getroffen, die eine derartige Beziehung verbieten. Bischof Gwunder habe übrigens seinen Alterswohnsitz bewusst am Institut Santa Maria in Wanks gewählt. Er wolle dadurch ein Zeichen dafür setzen, dass eine Erneuerung des kirchlichen Lebens nicht ohne Besinnung auf die Tradition der Kirche möglich sei. Bevor ich diese Nachricht vorlese, die nächste, muss ich mich entschuldigen. Die vorherige Nachricht war nicht von CNA Deutsch, sondern von cat.net, aber diese ist von unseren Nachrichten Partneragentur Senai Deutsch und sie titeln: Kardinal Sarah bittet Papst um Wiederzulassung privater Messe im Petersdom. Kardinal Robert Sarah hat Papst Franziskus gebeten, die Feier von Privatmessen an den Seitenaltären im Petersdom wiederzulassen, nachdem sie Anfang des Montags zugunsten der Konzeption abgeschaffen worden waren. Wir haben darüber berichtet. Ich zitiere: Ich bitte den Heiligen Vater demütig, die Rücknahme der kürzlich vom Staatssekretariat erlassenen Normen anzuordnen. Zitat Ende, schrieb Kardinal Sarah in einem Beitrag, der am Montag auf dem Blog des vatikanischen Journalisten Sandro Magister veröffentlicht wurde. Der Kardinal sagte, die neuen Normen, ich zitiere, sind ebenso ungerecht wie lieblos, entspricht nicht der Wahrheit oder dem Gesetz, erleichtern nicht, sondern gefährden vielmehr den Anstand der Feier, die fromme Teilnahme an der Messe und die Freiheit der Kinder Gottes. Zitat Ende. Sarah, emeritierter Präfekt der Vatikanischen Gottesdienstkongregation, schließt sich damit den Kardinälen Raimund Björk, Gerhard Müller und Walter Brandmüller an, die sich öffentlich gegen das Verbot von Einzelmessen ausgesprochen haben, das am 22. März in Kraft getreten ist. Die neuen Vorschriften, die von der ersten Sektion des Staatssekretariats erlassen wurden, besagen, die Priester seien eingeladen, täglich an einer von mehreren konzelebrativen Messen im Petersdom teilzunehmen. Es sei ihnen aber nicht erlaubt, private Messen an den vielen Seitenaltären der Basilika anzubieten. Es war ein langjähriger Brauch in der Basilika, dass Priester in den frühen Morgenstunden Einzelmesse an den Seitenaltären der Basilika feierten. Manchmal hielten die Priester die Messe allein oder nur mit einem Diakon, und manchmal waren sie von einer kleinen Gruppe von Katholiken umgeben. Priester, die mit Pilgergruppen reisten, durften auch einen Altar für die Privatmesse reservieren. Insgesamt gibt es im Petersdom 45 Altäre und 11 Kapellen. In diesem Beitrag fragte Kardinal Sarah, ob es notwendig sei, diesen, ich zitiere, alten und ehrwürdigen Brauch, Zitat Ende, zu brechen. Er schrieb, ich zitiere, bringt eine solche Entscheidung wirklich einen größeren Nutzen für die Kirche und einen größeren Anstand in der Liturgie? Die letzte Nachricht kommt aus Afrika und CNA Deutsch titelt: Priester und 6 weitere Katholiken bei Angriff auf Kirche in Nigeria getötet. Ein katholischer Priester und mindestens 6 weitere Personen wurden von Bewaffneten bei einem Angriff auf die katholische Kirche St. Paul im nigerianischen Bundesstaat Benue getötet, wie das Bistum von Katsina Ala am Mittwoch bestätigte. Pater Ferdinand Fane Nguban hatte gerade die Messe in seiner Pfarrkirche St. Paul Aitewar in Osten Nigerias gelesen und bereitete sich darauf, zur Christmasmesse der Karwoche zu gehen, als er am 30. März von Bewaffneten in den Kopf geschossen wurde. Laut einer Erklärung von Pater Fidelis Pelle Akiumbul, Kanzler der Diözese Katsina Ala, wurde der Leichnam des Priesters und 6 weitere Opfer geborgen, nachdem, ich zitiere, es einen Tumult unter den Binnenflüchtlingen gab, die auf dem Pfarrgelände Zuflucht gesucht hatten. Zitat Ende. Ich zitiere, Pater Fernedan ging hinaus, um die Ursache des Durcheinanders herauszufinden. Er wurde in den Kopf geschossen, als er versuchte, in Deckung zu gehen, nachdem er bewaffnete Personen gesehen hatte. Zitat Ende heißt es in dem Brief aus dem Pfarramt von 31. März, den ACI Afrika, der afrikanische Nachrichtenpartner von CNA, erhalten hat. Die örtliche Behörden im nigerianischen Bundesstaat Benue haben bestätigt, dass Bewaffnete die katholische Kirche St. Paul im Dorf Ayatwar überfallen haben. Die nicht identifizierten Täter, die die Pfarrei angriffen, überfiel auch das Dorf Ayatwar und setzte viele Häuser in Brand, so mehrere Medienberichte. Ngbumban wurde im Jahr 2015 zum Priester geweiht. Die Diözese teilte mit, dass er auf dem Weg war, ich zitiere, seine priestliche Gelübde zusammen mit seinen Brüdern, Zitat Ende, in der Chrisma-Messe in der St. Gerard Mayala Kathedrale zu erneuern, als er getötet wurde. Er hatte seit 2018 als Aushilfspriester in der Pfarrei St. Paul gedient, wo er half, sich um die vielen Binnenflüchtlinge zu kümmern, die von der Pfarrei aufgenommen wurden. Ngugumban war zuvor von 2015 bis 2016 stellvertretender Kardinalverwalter der Diözese Katsina Ala und von 2016 bis 2018 Priester der Pfarrei St. Peter in Ngbor Tongwo. Der Mord kommt Tage nachdem ein anderer nigerianischer Priester, Pater Harrison Egwunu aus der Diözese Wari, nach einer wochenlangen Entführung durch Bewaffnete freigelassen wurde. Nach Angaben der Diözese erholt er sich immer noch von dem Trauma. Die Beerdigungsvorbereitung für Pater Ngumban und die anderen Opfer werden in Kürze bekannt gegeben. Ich zitiere, möge die Seele von Pater Fernedan Fanan Ngumban und seinen Gefährten in Frieden ruhen. Zitat Ende, sagte Pater Akyumbul. Man muss sagen, dass in Nigeria auch die islamische Terrormiliz auch am Werk ist. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am heutigen Karfreitag, das war es von der Nachrichtensendung. Nach einer kurzen Musikpause hören Sie dann die Sendung zum Karfreitag. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und wünscht ihm jedem Haushalt Gottes Friede.
hört die Sendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch.
Liebe Eltern, Kinder und Freunde der Kindersendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch. Heute geht es um den Karfreitag und was er bedeutet. Aus dem Studio begrüßt Sie Ivan. Und wie Sie es gewöhnt sind, hören Sie am Ende der Sendung ein Musikstück. Das Abendmahl. Am Tag, an dem die Juden das Paschalam schlachten, sagte Jesus zu Petrus und Johannes: Geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus geht. Fragt den Herrn dieses Hauses in meinem Namen. Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Mahl halten kann? Er wird euch ein Zimmer zuweisen. Die beiden gingen und fanden alles so, wie Jesus gesagt hatte. Sie bereiten das Paschamahl vor. Am Abend setzte sich Jesus mit seinen Aposteln an den Tisch. Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Reich Gottes angebrochen ist. Und er nahm das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es den Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, das der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus stirbt am Kreuz. Jesus trug sein Kreuz bis vor die Stadt hinaus auf einen Hügel, der Golgotha heißt. Schlugen sie ihn ans Kreuz, mit ihm wurden zwei Verbrecher hingerichtet. Ihre Kreuze standen links und rechts vom Kreuz Jesu. Pilatus ließ ein Schild oben an das Kreuz Jesu nageln. Darauf stand: Das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Die obersten Priester ärgerten sich darüber und sagten zu Pilatus: Ändere die Inschrift und schreibe: Er hat behauptet, er sei der König der Juden. Doch Pilatus weigerte sich: Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben. Beim Kreuz Jesu standen vier Frauen: seine Mutter, die Schwester seiner Mutter, die Frau des Klopas und Maria von Magdalena. Der Jünger, den Jesus liebte, stand bei seiner Mutter. Als Jesus sie nahm, sagte er zu seiner Mutter: Er ist von nun an dein Sohn. Zu dem Jüngern sagte er: Sie ist von nun an deine Mutter. Von da an nahm der Jünger Maria zu sich und sorgte für sie. Jesus wusste, dass er alles vollbracht hatte. Er sagte, es ist vollbracht. Dann senkte er den Kopf und starb. Sie hörten die Kindersendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Ivan. Und wir hören uns an Ostern wieder.
Mami, ich habe Angst, ich kann nicht gut schlafen. Lass dich auch noch mal.
Ihr hört die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch.
Liebe Eltern und Jugendliche der Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch. Heute geht es um den Karfreitag und was er bedeutet. Aus dem Studio begrüßt sie Luca. Und wie Sie es gewohnt sind, hören Sie am Ende der Sendung noch ein Musikstück. Judas verrät Jesus. Darauf ging einer der 12 namens Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte, was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach der Gelegenheit, ihn auszuliefern. Das Paschamahl wird vorbereitet. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete, geht in die Stadt zu dem und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor, das letzte Abendmahl. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn, bin ich etwa Herr? Er antwortete, der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren werde. Da fragte Judas, der ihn auslieferte, bin ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete, du sagst es. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Und esst, das ist mein Leib. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke, im Reich meines Vaters. Die Jünger werden Jesus im Stich lassen. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sie die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm, und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Jesus sagte zu ihm, Amen. Ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Jesus betet um sein Leben. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betet. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg zum zweiten Mal und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihm zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jungen zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen, und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, die Ziehe, der mich ausliefert, ist da. Jesus wird gefangen genommen. Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi. Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen. Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? In jeder Stunde sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Petrus verleugnet Jesus. Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Doch er leugnete es vor allen und sagte: Ich weiß nicht, wovon du redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen: Der war mit Jesus, dem Nazaräer, zusammen. Wieder leugnete er und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. Wenig später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu Petrus: Wirklich, auch du gehörst zu ihnen. Deine Mundart verrät dich. Da fing er an zu fluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Pilatus verurteilt Jesus zum Tode. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter, einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Mengen, die zusammengekommen waren: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus aus dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten. Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus der Kreuzung. Jesus wird gekreuzigt. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird. Das heißt Schädelhöhle. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden. Jesus stirbt am Kreuz. Von der 6. Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur 9. Stunde. Die 7 Worte Jesu am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Mich dürstet, es ist vollbracht. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesu zum Trinken. Die anderen aber sagten: lass, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiliger, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser. Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Sie hörten die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Luca und wir hören uns an Ostern wieder.
Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Du bist nicht allein auf novaradio.ch. Heute ist der Karfreitag, Höhepunkt der Fastenzeit. Ich werde Ihnen ein bisschen diesen Tag näher bringen und einige Dinge auch erklären. Der Karfreitag ist auch, oder man kann ihn auch gedenken, des Lebens und Sterbens Jesu sagen. Am Freitag, unmittelbar vor Ostern, wird dem Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, mit dem er freiwillig die Sünden der Welt auf sich genommen hat, gedacht. Der Name Karfreitag leitet sich von althochdeutschen Chara bzw. Kara ab, was Trauer und Wehklage bedeutet. Der Karfreitag gehört zum Triduum Sacrum, den heiligen drei Tagen, und gilt als der Höhepunkt der Fastenzeit und als fester Bestandteil der Karwoche. In Deutschland, aber auch hier in der Schweiz, ist der Karfreitag ein gesetzlicher und zugleich stiller Feiertag, an dem besondere Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen wie das Tanzverbot gelten. Was geschah am Karfreitag? Nachdem Jesus in der Nacht verhaftet wurde, brachte man ihn zum Hohepriester Kaiphas zum Verhör. Die Hohenpriester und der Hoherat suchten nach Zeugen, um mit ihren Aussagen das Todesurteil gegen Jesus zu bewirken. Viele machten Falschaussagen, die aber nicht für eine Verurteilung reichten. Da fragte der Hohepriester Jesus, ob er der Messias, der Sohn Gottes sei, und Jesus antwortete: Ich bin es. Das können Sie im Markus-Evangelium in der Bibel, Kapitel 14, Vers 62 der Einheitsübersetzung nachlesen. Damit hatte sich Jesus in den Augen des Hohen Rates und der Hohepriester der Gotteslästerung schuldig gemacht, und sie forderten dafür seine Verurteilung zum Tode. Während Jesus verhört wurde, wartete Petrus im Hof des Palastes. Dreimal wurde er gefragt, ob er mit Jesus zusammen war, und dreimal verleugnete er ihm. Als der Hahn krähte, erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und begann zu weinen. Das können Sie im Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 66 bis 72 nachlesen.
Der Hohe Rat ließ Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus bringen, der das Todesurteil über Jesus sprechen sollte. Auch Pilatus befragte Jesus, doch der schwieg zu den Anschuldigungen und Pilatus zweifelte an den Vorwürfen, die der Hohe Rat gegen Jesus vorbrachte. Da es zum Pascha-Fest Brauch war, dass der Statthalter einen von Volk bestimmten Gefangen freiließ, fragte Pilatus die Menschenmenge, wer das sein sollte. Das von Hohenpriestern aufgestachelte Volk forderte die Freilassung von Barabbas und die Kreuzigung Jesu. Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 1 bis 15. Die Soldaten führten Jesus ab, setzten ihm eine Dornenkrone und verspotteten ihn. Dann musste Jesus selbst das Kreuz zum Hügel Golgotha tragen. Doch auf dem Weg brach er immer wieder unter der Last zusammen und ein Mann namens Simon von Cyrene, der zufällig vorbeikam, musste das Kreuz für ihn tragen. Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 21. An der Hinrichtungsstätte kreuzigten die Soldaten Jesus und mit ihm zwei Verbrecher. Der Berg heißt ja Golgotha. Um die sechste Stunde verdunkelte sich der Himmel und als Jesus nach 3 Stunden starb, bebte die Erde und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Matthäus Evangelium Kapitel 27, Vers 45 bis 51. Manchmal hörte auch man, wo Jesus sprach, er werde den Tempel nach 3 Tagen wieder aufbauen. Jesus meinte nicht dort den Tempel, also das Haus selber, sondern sich selbst, wo er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. In den einzelnen Evangelien unterscheiden sich die letzten Worte, die Jesus vor seinem Tod am Kreuz gesagt hat. Sowohl im Matthäus als auch im Markus-Evangelium lauten Jesu letzte Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Das können Sie im Matthäus Kapitel 27, Vers 46 oder im Markus-Evangelium Kapitel 15, Vers 34 in der Bibel der Einheitsübersetzung nachlesen. Im Evangelium nach Lukas heißt es: "Vater, in deine Hände lege ich mein Geist." Das ist Lukas Evangelium Kapitel 23, Vers 46. Und noch im Johannesevangelium, die sogenannten synoptischen Evangelien, sind die letzten Worte Jesu: "Es ist vollbracht." Das können Sie im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 30 nachlesen. Am Abend bat Josef von Arimathea Pilatus um den Leichnam Jesu. Er legte ihn in einem Felsengrab und verschloss es mit einem großen Stein. Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu, beobachteten, wie Josef von Arimathea den Leichnam brachte. Markus Evangelium Kapitel 15, Vers 42 bis 47. Nun zum Schluss: Brauchtum am Karfreitag. Der Karfreitag wird schon seit dem frühen Christentum als ein besonderer Karfeiertag begangen. Voraus sind zahlreiche Traditionen und eine eigene Liturgie für diesen Tag entwickelt haben. In der katholischen Kirche ist der Hauptgottesdienst am Karfreitag die sogenannte Feier vom Leiden und Sterben Christi. Der Gottesdienst findet meist um 15 Uhr zur überlieferten Todesstunde Jesu und auf keinen Fall später als 18 Uhr statt. An diesem Tag wird keine heilige Messe gefeiert und so besteht der Gottesdienst aus einem Wortgottesdienst, der Kreuzverehrung und der Kommunionfeier. Als Höhepunkt der Wortgottesfeier wird in verteilten Rollen die Leidensgeschichte Jesu aus dem Johannesevangelium vorgelesen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es an diesem Karfreitag. Morgen hören Sie ja noch den Karsamstag und dann am Sonntag die Ostersendung. Aus dem Studium verabschiedet sich Davor Novakovic und nun hören Sie noch ein Musikstück.
Das Kreuz ist leer.